»Es ist nicht so, dass wir nicht wirtschaftlich wären«, erklärte Geoffrey ernst. »Im Gegenteil. Je größer die Zucht geworden ist, umso weiter sind die Unterhaltskosten pro Kopf gesunken. Pro Pferdekopf, meine ich. Es sind nur die Preise, die nicht mehr stimmen.« »Der Krieg ist aus«, bemerkte Julian mit einem Schulterzucken. Gleich nach dem Frühstück war er ins Gestüt gegangen. Genau genommen war er geflüchtet. Hier wusste er wenigstens, wovon er redete, denn mit Pferden kannte er sich aus. Ganz im Gegensatz zu Landwirtschaft, Buchführung oder, Gott helfe ihm, Rechtsprechung. »Denkt nicht, ich sei nicht froh darüber«, gab der Stallmeister zurück. Sie lehnten am Gatter an einem der Übungsplätze und schauten zu, wie die Stallburschen mit den Zweijährigen die üblichen Trainingsmanöver ritten. »Aber es ist nicht gut fürs Geschäft.« Julian nickte trübsinnig. »Derzeit werden Schlachtrösser nur noch für Turniere gebraucht. Da überlegen sich die Ritter ein bisschen länger, ob ihnen der vierbeinige Luxus 300 Pfund wert ist.« »So ist es. 10 hervorragende Tiere sind bei der Auktion nicht verkauft worden. So etwas hat es noch nie gegeben. Jetzt stehen die Gäule hier, nutzloses Pferdefleisch im Wert von 3000 Pfund.« Julian dachte nach. »Bevor wir sie gar nicht verkauft bekommen, sollten wir die Preise senken. Wie weit könnten wir runtergehen, ohne uns das Kreuz zu brechen?« »Alles über 200 Pfund wäre zu verkraften. Aber wo willst du sie verkaufen? Es gibt nur eine Pferdeauktion in Warringham pro Jahr.« »Ich könnte ein paar Freunden Nachricht schicken. Es gibt noch genug Ritter in England, die gute Pferde zu schätzen wissen, auch wenn niemand mehr Verwendung für solche Ritter zu haben scheint. Ich habe auch ein paar alte Freunde, die wir mit einem guten Angebot wahrscheinlich ködern könnten. Lass es uns versuchen, Julian.«
»Du meinst, du hältst es für eine gute Idee?«
»Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin.«
»Und wir könnten...«
Julian brach unsicher wieder ab. »Was?« hakte der Stallmeister nach.
»Unser Urgroßvater hat dieses Gestüt gegründet, bevor der Krieg ausbrach. Und er hat damals hauptsächlich Reitpferde gezüchtet. Für betuchte Kaufleute, feine Damen, was weiß ich. Edle Rösser, aber nicht diese Riesen hier, die nur ausgebildete Ritter handhaben können.«
»Hm. Aber selbst die kostbarsten Reitpferde bringen nur die Hälfte dessen, was ein Schlachtross wert ist.«
»Mag sein, aber sie werden gebraucht. Und zwar in Scharen. Die Pfeffersäcke in London werden immer reicher und ihre Zahl wächst.«
»Hm«, machte der Stallmeister skeptisch und dachte lange nach. »Wir können die Zucht nicht von heute auf morgen umstellen.«
»Natürlich nicht. Ich sage auch nicht, dass wir aufhören sollen, Schlachtrösser zu züchten. Wir erweitern lediglich unser Angebot. Wir könnten damit anfangen, dass wir all unsere Stutfohlen behalten und ausbilden. Das kostet uns keinen Penny zusätzlich.«
»Oh doch, es kostet uns 2 Jahre Futter und wir müssten zusätzliche Ställe bauen.«
»Daran habe ich nicht gedacht. Gott, ich tue nur so, als hätte ich Ahnung von diesen Dingen. Wahrscheinlich mache ich mich gerade wieder lächerlich.«
»So habe ich's nicht gemeint. Ich sage nur, wir sollten es nicht tun, ohne vorher auszurechnen, ob es sich lohnt. Oder was wir tun müssen, damit es sich lohnt. Also, lass uns rechnen.«
Julian schwirrte der Kopf, als er auf seine Burg zurückkam. Im Innenhof begegnete ihm eine junge Magd, die mit einem Korb voller Brotlaibe vom Backhaus kam. Sie dufteten verführerisch, und Julian brach sich ein Stück ab.
»Wenn du erlaubst, Emily?«
Sie hielt den Blick gesenkt. »Natürlich, my lord.«
»Geht es dir gut?«
»Natürlich, my lord.
Kannst du auch noch was anderes sagen?«
Schreckhaft ruckte ihr Kopf hoch. Nur für einen Herzschlag schaute sie ihm in die Augen, aber sie missverstand sein freundschaftliches Lächeln.
»Bitte, my lord, die Köchin wartet auf das Brot.«
»Dann lass dich nicht aufhalten.«
Auf seinen Wink hastete sie davon. »Ich hatte nicht die Absicht, dir die Nase abzubeißen«, raunte er ihr nach.
»Es ist nicht die Nase, um die die Mägde hier fürchten«, sagte jemand hinter ihm brüsk.
Julian wandte den Kopf.
»Adam, gut, dich zu sehen, Mann.«
Sie waren etwa gleich alt und Freunde gewesen, bis man Julian in die Schule und die Knappenausbildung steckte und sie lernen mussten, dass sie von unterschiedlichem Stand waren.
»Sie ist deine Schwester, richtig?«
Der junge Gehilfe des Hundeführers nickte knapp.
»So ist es, my lord.«
Julian senkte den Blick. Sein Herz war mit einem Mal bleischwer.
»Ich bin nicht Robert«, sagte er leise. »Deine Schwester hat keinen Grund vor mir, die Flucht zu ergreifen.«
»Nein, ich weiß. Es mag wohl ein Weilchen dauern, ehe Emily es glaubt.« Nach einem kurzen Schweigen sagte Adam, »My Lord, ich wollte euch um Erlaubnis bitten, meine Mutter zu sehen.«
»Deine Mutter? Wieso? Wo ist sie?«
Adam wies zum Bergfried hinüber. »Eingesperrt. Morgen kommt der Sheriff und dann wird sie aufgehängt.«
»Würdest du mir das erklären?«
»Ihr wisst es nicht?
Von der Nacht, als dieser Scroope hier mit seinen Schlechtern eingefallen ist?«
»Ich bin gestern Abend spät nach Hause gekommen und habe nur ein paar Worte mit meiner Mutter gewechselt. Ich weiß überhaupt nichts, Adam, aber ich schätze, ich muss es jetzt hören.«
»Lady Juliana wollte nicht, dass sie den Sheriff holen, aber der alte Pierce ist nach Canterbury geritten. Meine Mutter hat die Torwachen und alle anderen auf dem Gewissen, die in der Nacht hier gestorben sind. Sie hat Miles hinters Licht geführt und diesen Scroope in die Burg geschleust. Sie schuldet ihr Leben«, sagt Pierce, »und er hat ja auch recht.«
Zorn und Mutlosigkeit rangen in den Zügen des jungen Mannes um die Oberhand.
»Warum?« fragte Julian.
»Wisst ihr, wer mein Vater war?«
»Natürlich. Ich bin ja nicht blind. Und deswegen hat sie diesen Scroope hier hereingeschmuggelt? Sie wollte, dass er Robert tötet, weil der ihr ein paar Belger gemacht hat?«
Adam schüttelte den Kopf. »Er war ihr Bruder. Naja, Halbbruder.«
»Was? Wer?«
»Euer Cousin Robert. Er war der Halbbruder meiner Mutter. Sein Vater konnte die Finger auch nicht von den Mägden lassen.«
Julian wurde flau. Das war widerlich. Und er fand es ungeheuer mutig von Adam, ihm diese Tatsache zu eröffnen. Wie musste er sich anfühlen, in Blutschande gezeugt zu sein?
»Ja«, sagte Julian schließlich, »ich glaube, jetzt wird mir so einiges klar. Und natürlich kannst du zu deiner Mutter gehen, Adam. Frag sie, ob sie mit Vater Michael sprechen will, dann schicken wir nach ihm.«
»Aber sie lassen mich nicht zu ihr, Pierce und die anderen.«
»Komm, und lass uns irgendwas zu essen und zu trinken mitnehmen.«
Dankbar folgte Adam ihm zum Bergfried hinüber und auf einem Umweg über die Küche die Treppe zum Kellergeschoss hinab. Ein Stück den Gang entlang steckte eine Fackel in einem Wandring. Die beiden jungen Männer hielten darauf zu. Vor der verschlossenen Tür stand ein Angehöriger der Wachmannschaft von Warringham Castle. Julian sann einen Moment auf seinen Namen.
»Andrew.«
»My Lord.« Der Mann nickte höflich.
»Lass uns rein, sei so gut.«
Widerspruchslos zog Andrew den Riegel zurück.
»Es hat doch unbestreitbar seine praktischen Seiten, der Earl of Warringham zu sein«, erkannte Julian und trat den geordneten Rückzug an, weil ihm ein bisschen davor graute, der armen Sünderin in die Augen zu schauen.